Als er sah, wie sich Tyrion auf Brons Arm stützte, sperrte er den Mund auf.
»Milord, ihr seid aufgestanden? Seid ihr, braucht ihr Wein, Traumwein? Soll ich den Meister holen? Er hat gesagt, ihr müsst bleiben, im Bett, meine ich.« »Ich bin lange genug im Bett geblieben. Bringt mir ein sauberes Gewand.« »Ein Gewand?«
Wie dieser Junge, der sich in der Schlacht als so besonnen und findig erwiesen hatte, zu anderen Zeiten derartig verwirrt sein konnte, überstieg Tyrions Begriffsvermögen.
»Kleidung«, wiederholte er. »Ein Hemd, ein warmes, eine Hose für mich, um mich anzuziehen, damit ich diese verdammte Zelle verlassen kann.«
Nur mit Brons und Podricks Hilfe gelang es Tyrion, sich anzukleiden. Mochte sein Gesicht schon grauenhaft zugerichtet sein, so befand sich die übelste Wunde doch zwischen Schulter und Arm, wo ein Pfeil das Kettenhemd in die Achselhöhle gedrückt hatte. Eiter und Blut quollen immer noch aus dem verfärbten Fleisch hervor, wann immer Maester Fränken den Verband wechselte, und bei jeder Bewegung durchfuhr Tyrion ein unerträglicher Schmerz. Am Ende blieb es bei einer Hose und einem übergroßen Morgenmantel, der locker auf seinen Schultern lag. Bronn schob ihm die Stiefel über die Füße, während Pod nach einem Stock suchte, auf den er sich stützen konnte. Tyrion stärkte sich derweil mit einem Becher Traumwein. Der Wein war mit Honig gesüßt und mit so viel Mohnblütensaft versetzt, dass er seine Schmerzen eine Weile ertragen konnte. Trotzdem war ihm bereits schwindelig, als er den Türriegel zurückschob und auf der Wendeltreppe zitterten ihm die Beine. Er stützte sich mit der einen Hand auf den Stock und mit der anderen auf Pods Schulter. Ein Dienstmädchen kam ihnen entgegen. Sie starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an, als hätte sie einen Geist gesehen.
»Der Zwerg hat sich von den Toten erhoben«, dachte Tyrion. »Und schau nur, er ist hässlicher denn je. Lauf und erzähl es deinen Freundinnen.«
Maegors Bergfried war das am besten befestigte Gebäude des Red Keep, eine Burg innerhalb der Burg, umgeben von einem trockenen Graben, der mit angespitzten Pfählen gespickt war. Die Zugbrücke hatte man der nächtlichen Stunde wegen bei ihrer Ankunft am Tor bereits hochgezogen. Ser Meron Trant stand in seiner hellen Rüstung und dem weißen Mantel davor.
»Lass die Brücke runter«, befahl Tyrion ihm.
»Es ist der Befehl der Königin, die Brücke des Nachts hochzuziehen.«
Ser Meron war schon immer eins von Cerseis Geschöpfen gewesen.
»Die Königin schläft, und ich muss in dringlicher Angelegenheit zu meinem Vater, Lord Tywin Lannister.«
Dieser Name schien magische Kräfte zu haben. Murrend erteilte Ser Meron Trant den Befehl, und die Zugbrücke wurde heruntergelassen. Jenseits des Burggrabens hielt ein zweites Mitglied der Königsgarde Wache. Sir Osmond Kettleblack brachte ein Lächeln zustande, als er Tyrion auf sich zuwatscheln sah.
»Fühlt ihr euch kräftiger, Milord?«
»Viel kräftiger. Wann findet die nächste Schlacht statt? Ich kann es kaum erwarten.«
Als Pott und er die serpentinenartige Treppe erreichten, fiel Tyrion jedoch vor Entsetzen die Kinnlade herunter.
»Allein komme ich da nie hinauf«, gestand er sich ein.
Also überwand er seinen Stolz und bat Bronn, ihn zu tragen, wobei er bloß hoffte, um diese Zeit würde niemand zugegen sein, der das mit ansehen und über ihn lachen konnte, niemand, der die Geschichte von dem Zwerg, der auf den Armen eines Mannes die Stufen hinaufgetragen wurde, weitererzählen konnte. Im äußeren Hof standen Dutzende Zelte und Pavillons.
»Männer der Tyrells«, erklärte Podrick Payne, während sie sich einen Weg durch das Labyrinth aus Seide und Leinwand suchten. »Außerdem Männer von Lord Rowan und Lord Redwine. Für die gab es nicht genug Platz. In der Burg, meine ich. Manche haben sich Zimmer genommen, Zimmer in der Stadt, in Gasthäusern und so. Sie sind wegen der Hochzeit hier, der Hochzeit des Königs, König Joffreys Hochzeit. Werdet ihr kräftig genug sein, hier beizuwohnen, Milord?«
»Nicht mal beutegierige Wiesel würden mich davon fernhalten können.«
Zumindest einen Vorteil hatten Hochzeiten gegenüber Schlachten. Höchstwahrscheinlich schlug einem dort niemand die halbe Nase ab. Hinter den Läden des Turms der Hand brannte noch Licht. Die Männer an der Tür trugen die purpurroten Mäntel und die Löwenhelme der Leibgarde seines Vaters. Tyrion kannte die zwei, und sie gewährten ihm Zutritt, als sie ihn erkannten, wenngleich ihm auffiel, dass sie es nicht ertrugen, ihm lange ins Gesicht zu schauen. Im Inneren stieß er auf Sir Adam Marbrand, der gerade die Treppe herunterkam und den verzierten schwarzen Brustharnisch und den goldenen Mantel eines Offiziers, der Stadtwache trug. »Milord«, grüßte er, »wie schön, euch wieder auf den Beinen zu sehen. Ich habe gehört...«
»Was?«
»Gerüchte über ein kleines Grab, das ausgehoben wurde, ich auch. Unter diesen Umständen erschien es mir am besten aufzustehen. Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr der neue Kommandant der Stadtwache seid. Soll ich euch beglückwünschen oder euch mein Beileid aussprechen?«
»Beides, fürchte ich.«
Sir Adam lächelte. »Durch Tod und Fahnenflucht sitze ich jetzt mit 4.400 Mann da. Nur die Götter und Littlefinger wissen, wie wir so viele Männer bezahlen sollen. Doch unsere Schwester verbietet mir, auch nur einen einzigen zu entlassen.«
»Immer noch so ängstlich, Kersai? Die Schlacht ist geschlagen und die Goldröcke werden dir jetzt nicht helfen.«
»Kommt ihr von meinem Vater?« fragte er.
»Ja. Leider habe ich ihn wohl nicht in allzu guter Laune zurückgelassen. Lord Tywin hält 4.400 Wachen für mehr als ausreichend, um einen verschollenen Knappen zu finden, aber euer Vetter Tyrek wird weiterhin vermisst.«
Tyrek war 13 und der Sohn von Tyrions verstorbenem Onkel Tygget. Er war bei dem Aufstand verschwunden, nicht lange nachdem er Lady Ermesande geheiligt hatte, einen Säugling und zufällig die letzte Überlebende und Erbin des Hauses Hayford.
»Und vermutlich die erste Braut in der Geschichte der Sieben Königslande, die Witwe wurde, ehe sie abgestillt war.«
»Der ist Futter für die Würmer«, sagte Bronn, wie gewöhnlich äußerst taktvoll. »Eisenhand hat schon nach ihm gesucht, und der Eunuch hat mit einem fetten Geldbeutel geklimpert. Beide hatten nicht mehr Glück als wir. Gebt es auf, Sir!«
Sir Adam betrachtete den Söldner voller Abneigung.
»Lord Tywin ist hartnäckig, wenn es um seine Verwandtschaft geht. Er will den Jungen haben, tot oder lebendig, und ich gedenke ihm, diesen Gefallen zu tun.«
Er richtete den Blick wieder auf Tyrion.
»Ihr findet euren Vater in seinem Solar.«
»Meinem Solar«, dachte Tyrion.
»Ich glaube, den Weg kenne ich.«
Abermals musste er eine Treppe hinauf, doch diesmal schaffte er es aus eigener Kraft, wobei er sich auf Potts Schulter stützte.
Bronn öffnete ihm die Tür. Lord Tywin Lannister saß am Fenster und schrieb im Scheine einer Öl.